Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mir gedacht, für den Sommer eine etwas leichtere Podcast-Folge zu machen, und zwar Finanzorganisation. Wie organisiere ich meine Finanzen strukturiert? Welche Schritte muss ich Step by Step durchgehen, damit ich wirklich super aufgeräumte Finanzen habe? Und ihr wisst, ich bin Profi darin, denn ich habe das Buch Money Condo geschrieben, 2021. Lang ist es her schon wieder, wie du deine Finanzen aufräumst im Marie Kondo-Prinzip, damit du wirklich frei sein kannst von den ganzen Finanzsorgen. Und all das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich habe nämlich einige Tipps mitgebracht, also wirklich eine super Folge. Gerne zwischendrin mal pausieren, einfach ein paar Notizen machen und eine super, super, super gute Idee, das vielleicht jetzt im Sommer anzugehen, weil ich weiß, im Sommer sind immer relativ viele im Urlaub, man hat Zeit. Vielleicht hat man auch bei der Arbeit deutlich mehr Zeit, weil einfach weniger los ist. Man kann mal ein bisschen früher Feierabend machen und sich diese Themen anschauen. Und genau das möchte ich mit euch heute durchgehen. Was ganz wichtig ist, ich möchte heute nicht über Partner-Kontenmodelle sprechen, sondern wirklich von einem selbst persönlich. Also weg von, wie es dann mit Familien etc. aussieht. Denn dazu habe ich schon relativ viele Podcast-Folgen in der letzten Zeit gemacht. Die packe ich gerne auch nochmal in die Shownotes, wie man als Paar nochmal ein Kontenmodell für sich findet, was fair ist in der Aufteilung etc. Mir geht es jetzt wirklich darum, dass ihr selber für euch auch eine Struktur habt. Die solltet ihr unabhängig von eurem Partner immer haben und nicht nur im Partnergedanken denken, sondern für euch selber, dass ihr gucken könnt, was brauche ich, was muss ich gucken, für mich selber etc. Deshalb gehen wir alles strukturiert durch. Ich habe so ein bisschen in Schritte aufgeteilt. Es ist relativ nicht viel, aber es sind verschiedene Themen, die wir uns anschauen. Also so ein bisschen ein Rundumschlag über alles. Und dann könnt ihr sicherlich in die eine oder andere Sache, wenn euch die tiefer interessiert, abtauchen. Ich mache so eine Linkliste und erstelle mal quasi zusammen, welche Podcast-Folgen wir sonst dazu hatten, dass ihr direkt über diese Podcast-Folge dann tiefer abtauchen könnt, auch in weitere Podcast-Folgen. Aber für so eine Grundstruktur reicht es jetzt erstmal, diese Podcast-Folge zu hören, durchzugehen, seinen Ordner mal zu Hause aufzuklappen. Vielleicht hat man auch alles digital noch einfacher, sich das genauer anzuschauen. Es lohnt sich wirklich, weil man hat einfach ein ganz anderes Gefühl. Man räumt ja viel auch immer zu Hause auf und Kleiderschrank und was weiß ich was. Aber Thema Finanzen ist halt mega wichtig. Dafür gehen wir ja jeden Tag arbeiten. Wir gehen ja nicht allein, arbeiten nur für unseren Kleiderschrank zu Hause etc. auch natürlich. Aber die Finanzen sind ja das Mittel zum Zweck dazu. Und wenn ich da einen guten Überblick habe, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. So, warum ist Finanzorganisation so wichtig? Ich finde es immer wichtig anzufangen mit Start with the Why von Simon Sinek, weil dann hat man einfach so ein bisschen auch eine Motivation für sich selber. Und was ich immer so ein bisschen in der Praxis sehe, habe ich hier zusammengefasst. Und zwar ein Problem, was ich echt sehr, sehr häufig sehe. Alles ist irgendwie auf einem Konto zusammengefasst und man hat gar keinen Überblick. Also Girokonto, Miete, ETF-Sparplan, alles läuft irgendwie über eine IBAN. Und Ergebnis davon ist immer am Monatsende, das Geld ist einfach weg. Ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Man hat kein Gefühl, was man so für Konsum ausgibt, was für Ziele man hat. Man spart so ein bisschen, was am Monatsende übrig bleibt, wenn was übrig bleibt. Dann sehe ich auch, dass der Notgroschen versickert, wenn man so ein Konto hat und sagt, ja, ich habe da ausreichend Puffer auch für Notfälle, weiß man gar nicht, wie hoch ist denn der Puffer jetzt genau. Weil es ist ja immer eine Momentaufnahme, wenn jetzt gerade das Gehalt drauf ist, sieht es irgendwie ganz gut aus auf dem Konto, wenn dann wieder Monatsende ist, sieht es wieder schlechter aus, dann ist es kein realer Puffer, sondern es sind durchlaufende Posten. Deshalb genau, das finde ich nochmal wichtig, sehe ich immer wieder. Dann auch kein Bewusstsein für Zeithorizonte. Also man sagt irgendwie, sparen, investieren, wird alles in einen Topf geworfen. Aber es ist nicht das Gleiche. Es kommt auf meinen Zeitraum an, das habe ich heute auch mit dabei, welche Spararten, welche Anlageformen dann wirklich Sinn machen für die einzelnen Ziele, die ich habe. Also ich muss unterscheiden, das machen aber viele nicht. Viele unterscheiden überhaupt nicht zwischen 2 Jahren oder Altersvorsorge, wird einfach irgendwie auf diesem Konto ein bisschen gespart. Genau. Deshalb gucken wir uns das gemeinsam an und ich gebe dir das Werkzeug dafür mit. Teil Nummer eins, was ich machen würde, der Kern der Organisation ist für mich auf jeden Fall, dass man 3 Konten hat und für sich eine klare Struktur. Also ich empfehle auf jeden Fall ein 3-Konten-Modell für dich alleine. Wie gesagt, nicht als Paar, da kann auch mal eine andere Struktur gelten. Könnt ihr euch gerne die Folge anschauen. Aber für dich persönlich ist trotzdem gut, 3 Konten zu haben. Auch wenn eins davon dann vielleicht mit dem Partner irgendwie verbunden ist, ist es wichtig, dass du auch selber mehrere Konten hast und eine Struktur für dich. Und zwar Konto Nummer 1 sollte ein Girokonto sein, das Alltagskonto. Da geht dein Gehalt drauf, da gehen SEPA-Mandate ab für Miete, was weiß ich was, Daueraufträge, GEZ etc. wird dort abgezogen. Ziel ist, am Ende des Monats sollte hier nicht viel liegen bleiben. Was hier nicht hingehört, sind Rücklagen, Sparbeträge oder Notgroschen. Konto Nummer 2, das Tagesgeldkonto. Das ist ganz wichtig für den Notgroschen, der sollte da drauf liegen. 3 bis 6 Netto-Monatsgehälter, Rücklagen für unvorhersehbare Ausgaben und auch so Sachen wie Steuernachzahlungen, zum Beispiel bei Selbstständigen, sehe ich auch oft, wird vermischt. Oder wenn man jährlich zum Beispiel seine Versicherung bezahlt oder auch Urlaub, den man für in 6 Monaten oder so geplant hat. Wichtig ist, dass ihr nach einem Tagesgeldkonto schaut, was verzinst ist, weil dort ja das Geld rumliegt. In der Regel bekommt man jetzt aktuell 2 bis 3% Zinsen. Das heißt, das würde ich mir anschauen. Das Geld ist täglich verfügbar. Also nicht anlegen dieses Geld auf diesen Notgroschen. Und es sollte wirklich getrennt sein. Also manchmal hat man die Möglichkeit, da wo man das Girokonto hat, auch ein Tagesgeld zu eröffnen. Aber ich würde einfach gucken, wo kriege ich die besten Zinsen, die besten Konditionen dazu. Dann hat man hier auch eine räumliche Trennung von dem Geld und weiß, okay, das ist mein Notgroschen. Der bleibt immer auf diesem Niveau und ist kein durchlaufender Posten, wie jetzt auf dem Girokonto. Und Konto Nummer 3 sollte idealerweise ein Depot sein für mittelfristige und langfristige Geldanlagen. ETF-Sparplan. ETF-Sparplan kann auch für mittelfristige Geldanlagen sein. Zum Beispiel, wenn man einen Anleihen-ETF oder so bespart, kommen wir gleich nachher dazu. Ziel ist hier Vermögensaufbau, gegebenenfalls Altersvorsorge. Und das würde ich auch ganz klar trennen vom täglichen Konsum, weil dann spart man nämlich am Monatsanfang und hat wirklich einen Plan für sich und nicht einfach, was am Monatsende übrig bleibt, weil das kann ja natürlich sehr stark variieren und man hat nicht so richtig Kontrolle. Optional habe ich noch 2 Konten mit dabei, und zwar einmal das Steuerkonto für Selbstständige. Ich sehe es nämlich immer wieder in der Praxis, dass dann so eine riesige Steuernachzahlung von vor 1-2 Jahren kommt oder auch Krankenkassenbeiträge. Deshalb, ja, macht euch auf jeden Fall ein separates Konto für Selbstständige, wo man 25% bis 30% von seinem Einkommen direkt wegschiebt für die Steuern, die eben noch fällig werden. Und vielleicht auch für diejenigen, die ein bisschen Probleme haben, ihre variablen Kosten klar zu begrenzen und immer relativ viel ausgeben, immer mit der Karte, einfach zahlen, zahlen, zahlen. Wenn man es nicht schafft, dass das Girokonto ein durchlaufender Posten wird und alles quasi wegrationalisiert hat, kann man sich auch überlegen, ob man nochmal ein Konto macht für variable Ausgaben, dort einen Betrag vom Girokonto überweist auf dieses variable Kostenkonto und dann da wirklich das Limit auf 0 Euro setzt, dass man nicht ins Minus gehen kann und sagt, okay, das ist wirklich irgendwie für Freizeit. Und wenn ich da an mein Limit komme, muss ich mir Gedanken machen und kann nicht so einfach ins Minus rutschen, indem ich weiter einfach bezahle, weil das für manche ja auch ein Thema ist, sondern kann dann wirklich sagen, okay, ist auf 0, ich habe hier keins eingerichtet. Übertrage ich jetzt wirklich was von meinem Girokonto oder mache ich mir nochmal Gedanken? Und dieses Übertragen dauert natürlich dann auch immer ein Tag. Ja, jetzt gehen Echtzeitüberweisungen, ich weiß, aber ist auf jeden Fall ein Thema. Dann, wenn ihr so ein Kontenmodell gemacht habt, wäre der nächste Schritt, mal seine Ein- und Ausgaben zu tracken. Bei den Einnahmen ist immer relativ easy. Da wissen viele, was so reinkommt jeden Monat. Meistens auch auf den Cent genau. Nettogehalt, Nebeneinkünfte, wenn man vielleicht welche hat. Sonstige regelmäßige Einnahme, dass man wirklich eine Zahl hat dafür. Das ist für viele einfach. Dann Fixkosten erfassen. Das ist für viele auch noch okay, wo Miete, Kreditrate, Nebenkosten, Strom, Internet, Handy, Versicherungen zählen dazu. Abos wie Streamingdienste, Fitnessstudio, Apps, Auto, wenn man Kredit hat, hoffentlich nicht, aber wenn man einen hat, Leasing, Versicherung, Sprit, alle anderen wiederkehrenden Zahlungen. Und wie kann man das praktisch machen? Einmal die letzten 3 Monats Kontoauszüge durchgehen und alles einmal rausschreiben, was man da hat. Ehrlicherweise geht das ja mittlerweile mit KI und ChatGPT auch, wenn ihr eure Daten dort hochladen wollt. Ich wäre natürlich auch ein bisschen vorsichtig und würde nicht einfach alles hochladen, wo eure Kontonummer nicht geschwärzt ist oder sowas. Aber es wäre eine Möglichkeit und es fasst eure Fixkosten zusammen. So, dann variable Ausgaben. Variable Ausgaben, da wird es richtig schwierig für viele, weil man ganz gut weiß und das andere alles nachvollziehen kann und tracken kann. Und das andere ist halt, wie der Name schon sagt, variabel. Lebensmittel, Restaurants und Lieferservice, Kleidung und Shopping, Freizeit und Hobbys, Reisen, kleines Zeug. Ich erinnere an den DM. Ja, ich sehe immer wieder, dass mein DM reinläuft und noch das mitnimmt und das summiert sich natürlich über die Zeit und ist nicht unbedingt was, was man in den Fixkosten drin hat. Und ich würde sagen, für die erste Schätzung reicht auch so ein bisschen ein Bauchgefühl, auch wenn man sich da die letzten 3 Monate anschaut. Aber ich bin ehrlich, ich würde an eurer Stelle mal 4 Wochen wirklich hart tracken. Geht, wenn man viel mit Karte bezahlt, wenn man auch mit Bar zahlt etc., dann könnt ihr euch das einfach mal aufschreiben. Es gibt viele kostenlose Apps wie Money Control etc. Ich mache das auch und zwar 2-mal im Jahr. Ich mache das 2-mal im Jahr aus einem bestimmten Grund, um mich selber zu eichen. Denn es kann sein, die Preise steigen ja, das heißt, man zahlt dann wieder mehr für ein Kinoticket etc. Und ich will einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie viel brauche ich denn wirklich zum Leben, weil das kann sich auch über 2-3 Jahre total verändern durch die Inflation, je nachdem, welche Hobbys man selber macht, wo man einkaufen geht etc. Macht es schon einen riesigen Unterschied. Deshalb würde ich euch empfehlen, das wirklich mal zu tracken. Jedes gute Unternehmen macht das auch und ihr solltet das auch tun, weil dann könnt ihr auf jeden Fall da viel, viel strukturierter vorgehen und euch das anschauen. Ergebnis daraus, was ich halt immer in der Praxis sehe, die meisten sind total überrascht, wo das Geld hingeht, haben ein viel besseres Gefühl dafür und es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt sagt, oh, ich muss jetzt da sparen und da sparen und da sparen. Nein, das tue ich auch nicht. Ich genieße mein Leben, weil wir haben nur dieses eine Leben. Aber es geht ja um ein Maß. Ja, wenn ich gewisse Ziele erreichen will, dann will ich ja auch was investieren. Das macht ja auch Spaß, will auch in mein Zukunfts-Ich denken mit dem heutigen Ich. Trotzdem sind viele dann überrascht und sagen dann so, oh, eigentlich gebe ich Geld für Sachen aus, die mir gar nicht wichtig sind. Und das sollte das Ziel dieser Übung sein, herauszufinden, wo gibt man Geld aus für Dinge, die einem vielleicht wirklich überhaupt nicht wichtig sind. Weil ich glaube, das hat jeder solche Dinge irgendwie vorgegeben von Social Media, rennt zu XYZ, dann nimmt man doch was mit, was man eigentlich gar nicht wollte. Man hat es unterbewusst irgendwo wahrgenommen durch Werbung etc. Deshalb ja, es wird sich nie verändern, diese äußeren Einflüsse. Ihr könnt sie so ein bisschen steuern, ihr könnt euch selber bewusst machen, indem ihr auf euer Geld schaut und halt nicht einfach alles durchlaufen lasst wie so ein Posten, sondern wirklich mal drauf blickt. Und ich glaube, ja, der Sommer ist eine gute Gelegenheit dazu, weil der Sommer ist keine Zeit, wo man auch viele Geschenke kauft für jemand anderes, außer es hat jemand Geburtstag und Hochzeit, aber da schenkt man meistens eh Geld und dann kann man das ganz gut beurteilen und dann für sich selber sagen, wo bleibt vielleicht Platz für mein Zukunfts-Ich auch nochmal und wo habe ich was übrig, was ich direkt investieren kann, dass es dann auch weg ist und weiß auch, wofür ich das tue, weil dann fühlt sich das viel, viel besser an, als einfach zu sagen, ich will jetzt 200 Euro mehr sparen. Dann der nächste Schritt, für mich auch ganz wichtig, seine Ziele zu definieren. Ihr seht es so ein bisschen, ich habe es ja so ein bisschen angeteasert, es spart sich einfacher und besser, wenn man seine Ziele definiert. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Es ist aber ein wichtiger Step, um auch herauszufinden, welche Anlageform macht denn überhaupt Sinn für mich persönlich und für dieses Ziel, was ich habe. Weil es gibt so viele verschiedene Anlageformen und die haben natürlich einen Zweck, je nachdem, wie lang mein Zeithorizont ist, was genau ich erreichen möchte, was wichtig ist in diesem Setup und genau, da gibt es einfach verschiedene Sachen, zum Beispiel Sicherheitsziel, Notgroschen, den sollte jeder haben, 3 bis 6 Netto-Monatsgehälter, immer auf dem Tagesgeldkonto. Es gibt kein anderes Konto, keine andere Anlage, die ihr dafür nutzen könnt. Bei unsicherem Einkommen, eben Selbstständigkeit, würde ich eher 6 Monate machen. Bei einem Angestelltenverhältnis würde ich sagen, reichen 3 Monate. Wobei ich mit der Aussage hier auch mittlerweile etwas vorsichtiger wäre, weil ja viele auch entlassen werden und man nicht so einfach vielleicht einen neuen Job findet und ALG 1 ja nach 12 Monaten endet. Deshalb ja, Fragezeichen dahinter. Mehr ist natürlich immer besser, je nachdem wie das individuelle Risikoempfinden auch ist. Dann mittelfristige Ziele. Kann abhängig sein von der Lebensphase. Zum Beispiel, dass ich Eigenkapital anspare für eine Immobilie, Sabbatical oder Weltreise, Weiterbildungen, Studium, größere Anschaffungen wie ein Auto, Küche oder sowas. Ist natürlich immer teuer, muss ich drauf sparen. Familienplanung, Elternzeit vorbereiten. Das ist für mich zum Beispiel ein großes Thema, wo ich mit meinem Partner gerade einen mittelfristigen Sparplan aufgesetzt habe vor ein paar Monaten, dass wir uns da auch ausrichten, weil Elterngeld und Co., das reicht ja auch nicht immer alles aus, dass man da einfach gut ausgerüstet ist. Für jedes Ziel einfach zu überlegen, wie viel, bis wann, wo kommen wir hin? Es gibt ja diese SMART-Regel, die finde ich ganz gut, also wirklich spezifische Ziele zu formulieren, ein Datum dahinter zu legen, auch wirklich die Summe, die man dann braucht, weil so kann man viel, viel besser entscheiden, wie man dieses Geld dann anlegen kann. So, und für mittelfristige Ziele komme ich gleich dazu, sind natürlich andere Anlagen interessant als jetzt für kurzfristige. Dann langfristige Ziele sind natürlich die Rentenlücke schließen, sollte jeder von uns als Ziel haben. Finanzielle Freiheit vielleicht, wenn man vor der Rente irgendwie schon in Rente gehen möchte. Vermögen für die nächsten Generationen aufbauen, wenn es für jemanden ein Ziel ist. Und für dich auch wirklich zu überlegen, was ist ein realistisches Ziel, weil das auch Teil von dieser SMART-Regel, dass man nicht einfach sagt, übermorgen will ich Millionär sein. Das ist ja total unrealistisch, wenn man gerade ein Minus auf dem Konto hat und ganz normal angestellt ist, außer man gewinnt im Lotto. Aber davon gehen wir ja nicht aus. Wir gehen ja jetzt von was Planbarem aus. Das motiviert einen auch, wenn es realistisch ist und wenn es nicht kompletter Unfug ist, sag ich mal. Weil sonst kann man sich das auch sparen. Sonst wird man das eh verwerfen, psychologisch. Ich würde hier mitnehmen als Übung für euch, schreibt euch das einfach mal auf. Und wenn ihr jetzt noch keine Ziele habt, Notgroschen, Altersvorsorge, ist für jeden ein Ziel. Das ist schon mal was, womit man anfangen kann. Und die anderen Sachen können dann auch im Zeitverlauf kommen, können immer wieder kommen. Deshalb, wenn man aufgeräumte Finanzen hat und sich dann neue Ziele setzt, dann kriegt man das sehr, sehr strukturiert und easy hin und muss nicht komplett von vorne wieder anfangen. So, dann ist der nächste Schritt zu verstehen, dass diese Zeithorizonte sehr viel ausmachen, wo ich dieses Geld ansparen kann. Also für diese Ziele habe ich unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Kurzfristig, wenn ich 0 bis 2 Jahresziele habe. Da geht Sicherheit vor Rendite. Sicherheit bedeutet, dass ich keine Schwankungen habe. Das heißt, der Notgroschen, Urlaub, größere Ausgaben in den nächsten 24 Monaten ist das Ziel Verfügbarkeit und kein Verlustrisiko. Das heißt hier Tagesgeldkonto, it's the way to go. Maximal ein Geldmarkt-ETF, maximal. Mittelfristig, 2 bis 10 Jahre ist schon was, wo man Geld anlegen kann. Je nachdem, wo man zwischen den 2 bis 10 Jahren liegt, was wäre da eine Möglichkeit? Etwas, was nicht zu viel Schwankungen mit sich bringt. Ja, es darf jetzt nicht so massiv schwanken wie bei Aktien, ETFs. Das heißt, was kann man sich da anschauen? Anleihen-ETFs, I-Bonds, Festgeldkonten, Geldmarkt-ETF, alles, was in diese Richtung geht. Dann langfristig sind immer im Finanzbereich 10+ Jahre. Hier geht Rendite vor Sicherheit, weil ich habe einen langfristigen Zeitraum, wo ich eben diese Schwankungen aussitzen kann, wo ich mehr Zeit habe, diese Schwankungen auszusitzen und die Regression zur Mitte. Denn wir sehen, wenn wir 10+ Jahre anlegen, dann sinkt mein Risiko enorm an der Börse. Das heißt, hier kann ich mir Aktien, ETFs anschauen. Für Altersvorsorge, Vermögensaufbau würde ich auf jeden Fall machen. Immobilien sind hier ein Thema. Ja, viele verschiedene andere Sachen, Aktien, ETF-Rentenversicherung etc. Das ist alles was, was langfristig ausgelegt ist. Heißt, ganz wichtig, wenn du ein mittelfristiges Ziel hast, bitte investiere nicht einfach blind in Aktien, ETFs. Es kann ein kleiner Mischanteil sein bei mittelfristigen Zielen, aber nicht was langfristig entscheidend für dich ist. So, kommen wir jetzt zum nächsten Teil und zwar Versicherungscheck, auch ganz, ganz wichtig bei der Finanzorganisation. Viele denken immer an Konten, an Investitionen, aber vernachlässigen Versicherungen, denn die sind ganz, 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 ganz wichtig, wenn einem was passiert, dass man dann nicht in finanziellen Ruin getrieben wird. Deshalb würde ich mir das auch auf jeden Fall anschauen, wenn ich dieses Finanzen aufräumen mache. Und zwar, wir haben ja viele Podcast-Folgen, wie gesagt, da könnt ihr dann Deep Dive machen, aber die 3 wichtigsten Versicherungen sind private Haftpflichtversicherung, ganz, ganz wichtig. Für Schäden, die du unabsichtlich anderen zugefügt hast. Warum? Ein Schaden kann wirklich existenzbedrohend sein für dich. Und die Kosten sind 4 bis 8 Euro pro Monat. Im Verhältnis zum Risiko ist das wirklich lächerlich günstig. Deshalb guckt euch das an. Wichtig ist, dass wir eine Deckungssumme haben von mindestens, ich empfehle 50 Millionen Euro. Mindestens 10 Millionen Euro würde ich sagen, aber 50 Millionen Euro, da seid ihr wirklich gut unterwegs. Dann Krankenversicherung. Gesetzlich Versicherte, prüft bitte das Thema Zusatzkrankenversicherungen dieses Jahr, denn wir sehen, bei der GKV wird sich auch einiges verändern. Da habe ich ja auch die Podcast-Folge dazu gemacht, aber schaut euch das gerne an, ob das irgendwie Sinn macht. Prüft auch, ob es Sinn macht, die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, von den Leistungen her, aber auch vom Geld, weil der Zusatzbeitrag unterscheidet sich schon ein bisschen. Dafür haben wir auch einen Rechner, den packe ich hier mal in den Shownotes von Kassenkompass. Da kann man sowohl Leistungen als auch Preise etc. miteinander vergleichen und direkt wechseln. Also wirklich per Klick. Man gibt einfach seine Daten ein. Das alte wird auch für einen gekündigt und dann wechselt man einfach in die neue Krankenversicherung. Das ist mittlerweile super easy möglich, weil man hat nur diese Bindungsfrist von 12 Monaten beim Versicherer und wenn die Zusatzbeiträge erhöht wird, hat man auch ein Sonderkündigungsrecht. Auch dazu habe ich Anfang des Jahres, glaube ich, eine Podcast-Folge aufgenommen. Die packe ich auch in die Shownotes. Und dann Punkt Nummer 3. Ich sage es oft genug, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, die schützt das Wichtigste, was du hast für deine ganze Finanzorganisation, dein Einkommen. Ohne das wäre alles nicht möglich, dein Leben nicht möglich. Jede vierte Frau wird in ihrem Berufsleben mal berufsunfähig. Und wichtig ist einfach, je jünger und gesünder du bist, desto günstiger ist dieser Beitrag. Und auch, weil wir jetzt Mitte des Jahres sind. Zum Jahreswechsel wird die Versicherung immer direkt teurer für dich, auch wenn du im November oder so Geburtstag hast, weil für den Versicherer zählt immer nur das Geburtsjahr. Und mit dem Wechsel des Jahres werden alle Tarife dann direkt teurer. Deshalb kümmere dich drum, nutz vielleicht jetzt die Sommerzeit, dich um dieses Thema zu kümmern. Absicherungshöhe als Faustregel 75% bis 80% vom Nettogehalt abzusichern, dass man wirklich eine ausreichende Absicherung hat. Aber auch dazu haben wir ganz, ganz viele Podcast-Folgen, die ich auch wieder hier in die Shownotes als weiterführende Links reinpacke. Was sind weitere sinnvolle Versicherungen, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet? Hausratversicherung, weil das kann auch existenzbedrohend sein, wenn ich irgendwie einen Brand habe und alles ersetzen muss bei mir zu Hause. Insbesondere, wenn ich im großen Haus wohne, viele Möbel, Kinder habe und viel auch Wert, Gegenstände etc., ist das wichtig? Ja. Wenn ich allerdings ein WG-Zimmer mit IKEA-Möbeln habe oder so, dann brauche ich das nicht. Rechtsschutz bei Arbeitsverhältnissen mit höherem Konfliktpotenzial oder, weiß nicht, Vermieterin. Risikolebensversicherung bei Familien finde ich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Insbesondere, wenn ein Immobilienkredit auch besteht. Wie oft sollte man so einen Versicherungscheck machen? Ich würde jährlich 30 Minuten dafür einplanen. Sachversicherungen machen Sinn zu vergleichen. Also um die Preise nochmal zu checken, vielleicht zu wechseln oder so. Wo es keinen Sinn macht, ist bei den ganzen Lebenssachen. Ja, weil zum Beispiel BU macht gar keinen Sinn, wenn ihr die früh abgeschlossen habt. Was ich da prüfen würde, ist, ob man nachversichern muss, ob man irgendwas nachmelden muss, Geburt eines Kindes etc., ob man aufstocken muss, aber nicht nochmal einen neuen Tarif abzuschließen, weil das hat man einmal in der Regel gut und richtig abgeschlossen und dann passt es und wächst mit dem Leben mit. Was ich aber prüfen würde beim Thema Versicherung ist so, je nach Lebensphase bei größeren Veränderungen, zum Beispiel wenn man zusammenzieht, dass man Hausrat, Haftpflicht zusammenlegen kann, dass man keine Doppelversicherungen hat, dann zahlt man auch weniger. Bei einem Immobilienkauf eben, dass man Risikoleben, Wohngebäudeversicherung, Hausrat nochmal prüft. Selbstständigkeit ganz wichtig, da ist nochmal alles zu überprüfen sinnvoll. Krankentagegeld, vielleicht private Krankenversicherung, Basisrente, habe ich in der Reform Vorschlägen für die Rente drüber gesprochen, dass das auch ein wichtiges Thema ist. Und alle 2 bis 3 Jahre würde ich einen größeren Vergleich machen und nochmal gucken, einfach wie gesagt, ob alles marktgerecht ist, aber nicht blind wechseln. Also BU, PKV macht es gar keinen Sinn, den Tarif zu wechseln, sondern einmal richtig abzuschließen. Außer ihr seid unzufrieden und habt es halt einmal schlecht oder so abgeschlossen. Dafür haben wir übrigens auch einen kostenlosen BU-Check. Den packe ich auch mal hier in die Shownotes. Wenn ihr eure BU mal prüfen wollt oder bestehende Rentenversicherung oder so, dann machen wir das kostenfrei für dich und geben dir eine Empfehlung, ob das gut ist oder ob man es optimieren kann oder so. Und dann kannst du dir das in Ruhe anschauen, ob du das anpassen möchtest oder nicht. Dann habe ich natürlich bei diesem ganzen Check auch ein paar Routinen mit dabei, Moneykonto-Routinen, die dazu führen, dass man wirklich immer on track bleibt. Und zwar monatlich würde ich Kontostände checken, Sparraten, ob die alle laufen, nichts weiter. Also gibt fast nichts zu tun. Quartalsweise würde ich so ein bisschen gucken, bin ich auf Sparziel mit meinen ganzen Zielen, die ich mir gesetzt habe, auf Kurs. Investments mal einfach kurz durchschauen, wie ist so die Performance, aber nicht dramatisieren, ja. Und wenn sich bei Gehaltserhöhungen etc. irgendwas angepasst hat, Daueraufträge etc. anpassen. Jährlich Bestandsaufnahme, Vermögensübersicht würde ich erstellen, Rebalancing machen, Ziele für nächstes Jahr definieren, Verträge eben prüfen, hatten wir gerade mit dem Versicherungscheck. Ich würde mir sowas direkt einfach in den Kalender eintragen. Das mache ich auch, weil dann vergisst man es nicht. Selbst wenn man dann diesen Termin so ein bisschen schieben muss um die Wochen herum, hat man es im Kalender und denkt nicht nach 2 Jahren, oh Mist, schon lange nicht gemacht, sondern kümmert sich einfach darum. Wenn ihr jetzt dieses Aufräumen angeht, habe ich noch so 3 Fehler, die ich in der Praxis sehe, die ihr nicht machen solltet. Und zwar, dass ihr alles auf einmal ändern wollt. Das wird nicht gehen an einem Tag. Ja, könnt ihr nicht alles euer ganzes Leben verändern, sondern macht das über mehrere Wochen mit Struktur. Dann macht es auch Spaß, mal dieses Thema, nächstes Thema, nächstes Thema. Und das so ein bisschen wie als Checkliste zu behandeln. Dann perfektionistisch zu sein, wenn man alles genau plant. Ich bin der Pareto-Optimum und das Typ, ja, das bedeutet, 80% der ganzen Finanzstrukturen kriegt man in 20% der Zeit hin. Und alles andere ist dann wirklich, sag ich mal, optimieren, perfekt zu machen. Das ist schwierig, ja. Wenn man viele andere Sachen zu tun hat, sollte das nicht der Anspruch sein. Und dich zu vergleichen. Ich finde, das machen zu viele. Das ist auch so ein bisschen der Tod, auch für die eigenen Finanzen, weil man immer so guckt auf Instagram und TikTok und oh, der hat mit 35 schon das, der hat schon Eigenheim, der hat ein krasses Auto, der hat schon das. Früher hat man nur Nachbar und Nachbarin gesehen und heute kann man sich mit Gott und der Welt vergleichen da draußen. Und ich glaube, es ist relativ ungesund für die eigenen Finanzen und sollte man nicht tun. Schaut einfach auf euch, dass ihr besser werdet, jeden Tag ein bisschen besser und dann seid ihr da gut unterwegs und es birgt kein Frustrationspotenzial, dass man einfach wieder alles über Bord wirft, weil wenn man alles über Bord wirft, dann wird man nicht besser in seiner Finanzorganisation. Wenn du die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast, dann habe ich eine Sache für dich, die dich vielleicht auch unterstützen kann, deine Finanzen aufzuräumen und direkt zum Beispiel ins Investieren zu kommen. Und zwar mache ich am Sonntag, den 19. August, meinen kostenlosen ETF-Workshop. 1 Stunde vollgepacktes Wissen mit, welchen ETF wähle ich aus, wie definiere ich meine Ziele, wie gehe ich vor, dass ich überhaupt diese ETF-Auswahl machen kann und auch mich gut damit fühle. Der ist komplett kostenfrei, ihr könnt euch einfach anmelden. Ich packe den Link hier in die Shownotes und es ist eine gute Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ich habe jetzt dieses Steps alle gemacht und haben mir mal angeschaut oder braucht noch ein bisschen mehr Inspiration, way to go, dann meldet euch dazu an. Das ist eine tolle Möglichkeit. Wie gesagt, ich bin live, das heißt, ich beantworte auch Fragen und im Sommer ist ja immer nicht so viel los wie im September. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ich auch alle eure Fragen beantworte. Deshalb, ja, schaut auf jeden Fall gerne vorbei, denn in diesem ETF-Workshop habe ich auch 2 kostenlose Goodies und zwar meinen persönlichen Budgetplaner, den ich euch zur Verfügung stelle über Excel. Und meine Finanzcheckliste für 2026, also was man sich alles anschauen sollte. So, wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen und geholfen hat, deine Finanzen besser zu strukturieren und aufzuräumen, dann freue ich mich natürlich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify und dein Like hier auf YouTube. Das motiviert uns und mich sehr, jede Woche frischen neuen Content für dich zu erstellen. Schreib mir auch gerne, wenn es Themen gibt, die du dir wünschst. Ich schaue mir wirklich alles immer an. Einfach an support@finanzen.de oder auch in Instagram einfach schreiben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder sehen und hören. Wir schalten natürlich den ganzen Sommer über durch, denn es gibt keine Sommerpause beim Thema Finanzen. Ich hoffe aber, dass du einen wunderschönen Sommer hast und auch das so ein bisschen nutzen kannst. Die etwas ruhigere Zeit, ich weiß nicht, in welcher Branche du tätig bist, natürlich sehr branchenabhängig, ob es wirklich eine ruhigere Zeit ist, aber auch nutzen kannst, um eben deine Finanzen strukturiert anzugehen. Es lohnt sich, es wird sich auslohnen und du hast da auf jeden Fall einen Vorsprung dann für all diejenigen, die erst später anfangen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.